Guten Tag und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder zugeschaltet hast in dieser Predigt von der FEG Schiers, dass du dabei bist. Ich bin gespannt, was wir miteinander erleben dürfen. Wir haben heute wieder ein herausforderndes Thema und ich würde gerne an einem anderen Ecken anfangen, um einzutauchen in das Thema. Und zwar, vielleicht hast du schon mal gehört von diesen Versicherungen, diesen Briefen an Versicherungen. Es gibt ja so lustige Modelle von denen. Die Schweizer Mobiliar ist zum Beispiel so eine, die sich immer wieder da drin hineinschauen lässt, wo Leute einen Brief geschrieben haben und die haben es dann veröffentlicht, weil sie so ein bisschen zum Schmunzeln sind. Und ich habe drei so Auszüge mitgenommen heute Morgen. Vielleicht hast du die schon mal gehört, vielleicht sind sie neu für dich. Das erste ist: An der Kreuzung hatte ich einen unvorhergesehenen Anfall von Farbenblindheit. Kann passieren. Die zweite, wieder eine Autosituation. Ich hatte den ganzen Tag Pflanzen eingekauft. Als ich die Kreuzung erreichte, wuchs plötzlich ein Busch in mein Blickfeld und ich konnte das andere Fahrzeug nicht mehr erkennen. Und dritt ist mehr so aus Losbubensicht. Mein Sohn hat die Frau nicht umgerannt. Er ist einfach vorbeigerannt. Dabei ist die Frau durch den Luftzug umgefallen. Ja, wir können jetzt natürlich schmunzeln über die Aussagen. Und es ist schnell klar, warum man schmunzelt. Weil es um etwas geht, um eine unglaubliche Fähigkeit, die wir Menschen haben. Nämlich die Fähigkeit, uns selbst zu belügen, uns besser darzustellen, als dass wir wirklich sind. Und wir Menschen besitzen die Fähigkeit, dass wir besser dastehen wollen, als dass wir in der Realität eigentlich sind. Und in unserem heutigen Text greift Jesus auch so ein Problem auf. Und er uns will sagen, hey, das ist nicht gut. Und er fährt in erster Linie mal, mindestens so der Wortlaut nach, sagt er, liebe Männer, euch geht es an. Wir werden nachher sehen, liebe Frauen, liebe Singles, sind nicht nur die verheirateten Männer gemeint, es geht uns alle an. Und zwar sagt er, ihr habt eine Tendenz zu einer Selbstgerechtigkeit, dass ihr euch das Zeug zu Weg bügt, sodass es für euch in euren Augen stimmt. Und er findet deutliche Worte dafür. Und wir lesen den Abschnitt miteinander aus Matthäus 5, die Verse 27 bis 30. Matthäus 5, da lesen wir: Ihr wisst, dass es heißt, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, jeder, der eine Frau mit begehrlichem Blick ansieht, hat damit in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Wenn du durch dein rechtes Auge zu Fall kommst, dann reiß es aus und wirf es weg. Es ist besser, du verlierst eines deiner Glieder, als dass du mit unversehrtem Körper in die Hölle geworfen wirst. Und wenn du durch deine rechte Hand zu Fall kommst, dann hau sie ab und wirf sie weg. Es ist besser, du verlierst eines deiner Glieder, als dass du mit unversehrtem Körper in die Hölle kommst. Wow. Also das erste Mal hat es einen PR-Berater gegeben zur Zeit von Jesus. Ich glaube, der hat Jesus geraten, hey, das kannst du so nicht sagen. Das schockiert die Leute, das provozierst die Leute. Das ist total keine Werbung in deiner eigenen Sache. Und Jesus hat es trotzdem gemacht. Das ist das eine. Das zweite, was auch klar ist, wenn man den Text so hört, es ist ein intimes Thema, das Jesus hier anspricht, oder? Und ich weiß nicht, wie es dir gerade im Moment geht, so dabei. Jesus spricht Sexualität an, das Problem im Umgang damit. Und vielleicht bist du jetzt zuhause und denkst, boah, zum Glück bin ich zuhause geblieben und nicht in den Gottesdienst gekommen, da wären wir ja schön peinlich. Dann herzlich willkommen von zuhause aus. Und vielleicht bist du heute Morgen da und sagst, boah, wenn ich das gewusst hätte, weiß nicht, ob ich gekommen wäre. Herzlich willkommen zu dem spannenden Thema. Jesus fordert raus. Wir alle haben auf die eine oder andere Weise mit dem Thema zu tun. Nicht alle gleich. Und was ich spannend finde, ist, dass man zwar bereit sind, zu sagen, es ist ein wichtiges Thema, Sexualität. Es ist sogar ein schönes Thema. Es ist etwas Wichtiges im Leben. Nur darüber reden, heikle Sache. Nicht so einfach. Lieber nicht. Und ich glaube, das erklärt auch ganz einen Haufen von dem Krampf, wo wir Christen im Umgang mit dem Thema haben. Weil wir nicht lernen oder gelernt haben, darüber zu reden. Und ich finde es darum super gut, dass Jesus das Thema so direkt angeht und aufgreift in der Bergpredigt. Es ist das Thema, das wirklich herausfordert. Und es ist mir bewusst, wir werden in dieser kurzen Zeit, die uns zur Verfügung steht, nicht alle Fragen können klären, die im Zusammenhang mit dem ganzen Thema sind. Das ist zu gross. Das schaffen wir nicht. Aber wir wollen versuchen, das Prinzip, das dahinter liegt, das Jesus versucht zu verdeutlichen, auf die Spur zu kommen. Was ist das Problem hinten dran? Und wenn du am Schluss noch Fragen hast, dann such das Gespräch mit jemandem. Also Jesus fängt seine Lektion mit einem steilen Einstieg an. Also ich glaube, viel steiler könntest du es gar nicht anfangen. Er macht deutlich, dass der Ehebruch bereits in deinem Herzen geschehen kann. Und das war provozierend. Jesus ist da mitten, oder wir finden uns da mitten in der Bergpredigt, in diesen sogenannten Antithesen. Das heisst, wo eine Aussage gemacht wird und dann eine Gegensache. Und zwar Jesus macht sie immer gleich. Jesus hat den genau gleichen Aufbau über mehrere Sachen inne. Also er fängt immer an mit, ihr habt gehört oder gelesen, dass gesagt wird, ich aber sage euch. Also These, Antithese. Und in unserem heutigen Fall geht es um die Frage von Ehebruch. Und Jesus, bei all diesen Antithesen, greift er nicht etwas auf, das die Leute nicht kennen würden. Er fischt im Bekannten, das sie haben, in ihrem Wissensstand, nämlich von den 10 Geboten. Sie sind vertraut mit dem, sie wissen um das, was es geht. Und Jesus greift da etwas auf, nämlich die Ehe. Die Ehe, geschaffen von Gott, als ein Schutzraum für eine Zweierbeziehung zwischen Mann und Frau. Ein Schutzraum, der geschaffen worden ist, wo wir sollen achten, so in den 10 Geboten. Achten, schützen, nicht nur bei anderen, sondern auch bei uns selber. Dass niemand eindringen kann. Zur Zeit von Jesus ist das Gesetz ein bisschen unterschiedlich interpretiert worden, beziehungsweise ein bisschen einseitig interpretiert worden. Und zwar ist es immer darum gegangen, das Äußerste. Wie weit kann ich gehen, bis ich es überschritten habe? Und in den meisten Fällen ist es interpretiert worden im Sinn von, Hauptsache ich lande nicht im Bett mit einer Frau. Dann ist gut. Also die Frage, die da immer gestanden ist, wie weit kann ich das ausreizen, bis ich darüber hineinkomme oder eben noch nicht? Und Jesus kommt jetzt und sagt, hey, liebe Freunde, so habt ihr den Sinn von diesem Gebot nicht verstanden. Komm, wir schauen mal ein bisschen unter das Problem. Ich will euch aufzeigen, dass das Problem eigentlich an einem anderen Ort zu Hause ist. Und Jesus sagt, wenn du mit so einem begehrlichen Blick, da haben wir wieder das Wort von gierig drin, eine Frau anschaust, dann hast du eigentlich in deinem Herz schon die Ehe gebrochen. Also Jesus fragt nicht nach den äußeren Umständen. So nach dem Prinzip, was kann ich alles machen, oder? Wie ich es vorhin gesagt habe, damit ich noch drinnen bin. Jesus fragt nicht nach dem, sondern er fragt nach deinem Herz. Er sagt, wie sieht es bei dir innen aus? Der Ort, wo keiner hinschauen kann. Der Ort, wo niemand außer du weiss. Wo dein Ehepartner vielleicht nicht einmal mitbekommt. Dein Freund nicht. Kein Richter kann dort darüber richten. Keine Gesellschaft ein Urteil fällen. Jesus fragt nach dem Ort, wo das tiefst in dir verborgen ist. Und jetzt ist auch klar, wir müssen verstehen, was meint die Bibel denn beim Begriff Herz? wenn die Bibel von Herz redet, ist nicht einfach das Organ gemeint da innen, wo das Blut im Kreislauf rumpumpt. Es ist auch nicht einfach nur gemeint, das ist der Sitz von den Emotionen, von den Gefühlen oder so. Nein, mit Herz meint die Bibel unser ganzes Sein. Also dort, wo alles von mir drinnen ist, wo ich meine Lebensentscheidungen zum Beispiel auch treffe. Der Ort redet Jesus da an. Und genau der Ort, das Herz, ist der Ort, wo Jesus wirken will. Genau das Herz ist das Wirkungsfeld Gottes. Gott will dich nicht einfach an deinem Äußeren wirken. So ein bisschen, als wenn er einen moralischen Anstrich machen als Christ quasi. Einfach so aussen ein bisschen tünken, ein bisschen schön anmalen. Nein. Gott will das Problem anpacken, und zwar bei den Wurzeln. Und das ist dein Herz, mein Herz. Mich ihm ausliefern heisst, ihm mein Herz zu übergeben und zu umgestalten von ihm. Dass er es kann verändern nach seinem Willen. Und Jesus sagt uns jetzt, hey, die Blicke, die aus dir rauskommen, das ist nicht gut. Aber was meint er denn jetzt genau mit dem? Wie können Blick aus meinem Herz rauskommen? Es geht Jesus da nicht um Blick jeglicher Form. Einfach, dass wir uns richtig verstehen. Es geht nicht darum, dass ich niemand mehr anschauen darf. Ja, ich darf jemanden anschauen, selbst als verheirateter Mann. Ich darf sogar jemanden hübsch, vielleicht sogar attraktiv finden. Das ist nicht das Problem. Jesus sagt nicht da generell anschauen verboten. Nein, es geht um die gierigen Blick, um das Begehren. Und da wären wir wieder bei den 10 Geboten, nämlich beim 10., wo es genau um das Begehren geht. Wo Gott sagt, du sollst das nicht machen. Du sollst nicht begehren, was deinem Nachbar gehört. Sein Haus, seine Frau, heute würde man noch sagen, das Auto und alle möglichen Luxus. Das sollst du nicht begehren. Du sollst dort nicht eindringen. Das gehört dir nicht. Und das Problem im Zusammenhang mit der Gier ist, dass wir so eine Tendenz haben, in uns innen nie genug zu haben. Das ist das Problem von dieser Gier. Die hat einen unersättlichen Hunger. Und sucht immer noch mehr, 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 mehr. Und man will alles sich nehmen. Und der Hunger drückt sich dann in Besitzansprüche aus, wo man erhebt auf Sachen, die uns gar nicht gehören. Und in unserem vorliegenden Fall, dass wir uns nehmen aus einer Beziehung heraus, was uns nicht gehört. Das ist da drinnen gemeint. Dass wir uns noch einmal einmischen, eindringen in etwas, das uns nicht gehört. Und jetzt kommt die schlechte Nachricht, ich habe es vorhin schon mal gesagt, jetzt kommt die schlechte Nachricht für alle Frauen und alle Singles. Der Text ist nicht nur an die Ehemänner gerichtet. Es geht Jesus nämlich nicht darum, um einen Präzedenzfall zu schaffen und zu sagen, hey, da ist jetzt einfach so ein Gesetz für Ehemänner. Weil dann würde er wieder genau das machen, was die Pharisäer auch gemacht haben. Es geht ihm darum, zum Aufzeigen, das Problem ist da innen, dein Herz. Und das Herz ist in uns allen innen. Ob Mann, ob Frau, ob verheiratet oder nicht. Das Problem ist dort innen, die haben, in dieser Gier. Und Jesus sagt, wenn du mit deinem Blick so Gier drauf hast, so eine Gier drauf hast, wenn du wenn es darum geht, sexuelle Handlungen oder das ganze Thema von der Sexualität mit dem Blick zu sehen, dann vermeid es. Dann ist es nicht gut für dich. Und darum ist die Lektion für uns alle, nicht nur für die Männer. Warum sind die Blicke nicht gut? Was ist das Problem dahinter? Das Problem ist, dass wir mit unserem Blick einbrechen, in Beziehungen, in den Schutzraum, den Gott geschaffen hat und Zerstörung anrichtet. Äußerlich sieht ja dann alles in Ordnung aus, oder? Ich habe eine weiße Weste, ich bin nicht mit jemandem im Bett gewesen. Aber in meinem Herz innen habe ich trotzdem etwas gemacht, das nicht in Ordnung ist. Und darum sagt Jesus, Ehebruch fängt nicht beim Akt erst an, sondern in deinem Herz, in deiner Absicht. Und wir nehmen uns etwas, denn, wo uns eigentlich nicht gehört. Wir dringen ein in etwas, wo wir nicht sollen. Und mit dem sind wir eingedrungen in einen Bereich, wo wir ganz klare Grenzen überschritten haben. Das heisst, das darfst du nicht. Ich weiss, wir sind alle total unterschiedlich. Und vielleicht sagst du jetzt, ich habe damit nicht so ein Problem. Das ist gut möglich. Ich weiss, dass die einen mehr Probleme haben, wirklich auf dieser körperlichen Ebene. Dass die Reize auf der körperlichen Ebene funktionieren. Und dass man da herausgefordert sein kann. Keine Frage. Aber es gibt auch eine andere Möglichkeit. Nämlich bei den anderen kann es vielleicht sein, dass das Ganze so auf einer romantischen Ebene abläuft. Und das hat in erster Linie gar nichts zu tun mit vielleicht Sexualität. Da können zum Beispiel dann so Aussagen sein wie, ach, wenn ich nur den Mann bei mir zuhause hätte, der würde wenigstens seine Hemper selber bügeln. Oder, ach, wenn der doch an meinem Mittagstisch sitzen würde, es wäre nicht so langweilig. Und du merkst sofort, es gibt zig verschiedene Möglichkeiten, wie du kannst in Gedanken da oben aussteigen aus deiner Ehe, aus deiner Beziehung und den Ehebruch vollziehen. Nach etwas anderem zu greifen. Es ist spannend, dass im Laufe der Kirchengeschichte nicht immer so einen einheitlichen Gedanken und Meinung über das Interpretieren von dem Text vorhanden war. Das ist recht auseinandergegangen. Und sehr früh hat man dann die Einstellung gehabt oder gemeint, eigentlich meint man da mit dem begehrlichen Blick müsste man ersetzen mit lustvollen Blick. Also wenn ich jetzt lustvoll jemanden anschaue, habe ich ein Problem, bin ich schon drüber rein. Und ich glaube, es ist wichtig darum zu wissen, was sagt die Bibel über das Thema der Sexualität und über das Lustproblem. Was denkt die Bibel genau davon? Und darum ist es erst wichtig, dass man festhalten, Gott ist der Erfinder der Sexualität. Er hat es erfunden und er sagt ja am Schluss der Schöpfung, alles ist perfekt, super. Also dann muss auch das etwas Gutes sein. Und Gott hat das Geschenk gemacht und hat es am Mensch gegeben, reingelegt in den geschützten Rahmen der Ehe. Er hat es am Mensch gegeben und hat gesagt, das ist der Schutzraum da drin, sollst du das dürfen leben, ausleben und es soll dich dürfen erfüllen. Ihr sollt einander begehren dürfen. Das ist nichts Falsches. Aber es gehört in den Schutzraum hinein. Und wenn du willst verstehen, wie Gott denkt über das Thema, ich habe ein kleines Beispiel mitgebracht. Sprüche zum Beispiel. Sprüche 5 können wir lesen. Erfreue dich an deiner Frau, die du als junger Mann geheiratet hast. Lass sie eine Quelle des Segens für dich sein. Bewundere ihre Schönheit und Anmut. Berausche dich immer wieder an ihren Brüsten und an der Liebe, die sie dir schenkt. Boah, da wirst du schon fast rot beim Lesen. Und wenn du da jetzt fast nicht kannst glauben, dass da wirklich in der Bibel steht, dann lies es noch. Ich empfehle dir noch weitere Literatur. Das Buch von der Hohelie, vom Hohelie zum Beispiel. Da wird über eine erotische Sprache gewählt und Bilder, die deutlich machen, hey, da geht es um Lust und um etwas Gutes. Und ich glaube, wenn wir den Eindruck haben, dass Gott nicht Freude hat an der Lust, dann haben wir etwas nicht verstanden. Gott hat das geschenkt, diese Lust. Und er hat sie aber reingelegt in den geschützten Rahmen der Ehe. Er hat gesagt, dort gehört es hin. In den ersten Jahrhundert nach Christus hat sich diese Denkweise breit gemacht, vor allem durch die griechische Denkweise prägt, wo davon ausgegangen ist, hey, alles, was mein Körper empfindet, ist einfach schlecht. Also alles, was ich so empfinde und fühle, das ist nicht gut. Ich muss mich abhalten davon. Also so alles nach aussen drängen, alles, was von aussen auf mich einströmt, ist nicht gut. Und das Problem ist, dass das Prinzip sich dann auch breit gemacht hat bei den Christen. Die Christen haben ganz ähnlich angefangen zu denken. Und haben gesagt, ah, wenn es Freude macht, kann es nicht gut sein. Wenn es Lust macht, ja, ist es nicht gut. Spannend finde ich, dass wir heute, wenn wir sagen, das ist hier, da hinten sind. Wir funktionieren heute nach dem Lustprinzip. Also, Hauptsache, es macht Lust. Also wenn es mir Freude macht, wenn ich Spass habe, dann kann es nicht verkehrt sein. Oder? Früher noch alles weg, heute Lustprinzip. Und ich glaube, beide Wege führen nicht ans Ziel. Beide Wege sind komplett verkehrt und lösen das Problem nicht. Und Jesus sagt, ich zeige euch einen Weg auf, wie es anders eben sollte funktionieren. Und das Problem ist, dass in beiden Fällen wir immer von uns ausgehen. Wir setzen uns ins Zentrum und unsere Bedürfnisse und gehen von uns aus. Im ersten Fall sagen wir, ich bin das Zentrum von meiner Lust, von meinem Empfinden, von meiner Freude. Hauptsache, es macht mir Spass. Das ist nicht gut. Und im anderen Extrem sind wir am Punkt angelangt, dass wir sagen, ja, nicht Lust aufkommen lassen. Ich darf das nicht. Ich muss das rausheben, ich muss das abhalten von mir. Das ist nicht gut. Und das führt schlussendlich zu einem völlig verkrampften Verhalten in der Sexualität, im Umgang damit. Weil faktisch gesehen kannst du dann zwar sagen, ich habe vielleicht die Gebote gehalten, aber innerlich im Herz war es überhaupt nicht okay gewesen. Die Weste ist weiss geblieben, aber innerlich du warst vielleicht mehr wie ein Pharisäer unterwegs gewesen. Unsere Motivation stimmt nicht. Weil wir denken, die Versuchungen kommen von außen und übersehen das wesentliche Problem. Weil wenn wir denken, sie kommen von außen, versuchen wir, das abzuhalten. Das ist wie so eine Einbahnstrasse und sagen, alles, was auf uns reinkommt, das halten wir ab und dann ist es gut. Und Jesus dreht das Ganze jetzt um und sagt, hey, statt dass du dich so damit beschäftigst, wie die Einbahnstrasse aussieht, was auf dich reinkommt, schau doch mal an, was aus dir rausgeht. Das ist viel problematischer. Und du solltest dich das erste Mal um das Problem kümmern. Jesus geht es also nicht so das erste Mal darum, wie es dir geht, sondern dass du anderen nicht wehtust eigentlich. Dass du nicht andere Schutzräume verletzt. Und wir werden später noch sehen, dass mit dem Schutzraum auch dein eigener gemeint sein kann. Also Jesus verleiht das Problem nicht in die äußeren Einflüsse. Und da sind wir ja Spezialisten. Wir machen das. Da machen wir gerne das Problem in die äußeren Einflüsse zu verlegen. Und da heisst zum Beispiel im vorliegenden Fall, dass wir sagen, ja, wenn sie nicht will, dass man sie so anschaut, dann soll sie sich doch einfach ein bisschen anständig anlegen. Dann habe ich auch kein Problem. Das Problem verlagert in die äußeren Einflüsse. Und da sagt Jesus, nein, so ist es nicht. Und Jesus wählt jetzt ganz, ganz deutliche Worte in den Vers 28, 29, 30. Und er greift das Problem auf vom Auge und von der Hand. Und er sagt, Auge und Hand sind eigentlich Werkzeuge von deinem Herzen. So müssen wir es verstehen. Uns ist natürlich bewusst, mit unseren Händen können wir geniale Sachen machen. Da können wir unglaublich Gutes machen. Und mit unseren Augen können wir auch gute Sachen sehen. Und weil wir es sehen, dann schlussendlich machen. Aber Jesus sagt, wenn die zwei Sachen für dich zum Werkzeug vom Bösen werden, dann ist es besser, dass du ausreißt und abhackst. Und was meint Jesus jetzt da damit? Ausreißen, abhacken. Zuerst einmal, es ist wichtig, dass wir sehen, wie deutliche Worte Jesus da wählt. Er sagt, wenn das ein Problem wird, riskierst du, in die Hölle zu gehen. Und Zuhörer von dort mal von Jesus, die haben das sofort verstanden. Das war nicht ein Begriff, den sie nicht umgehen konnten. Ihr Verlangen war ja schlussendlich, Gott zu gefallen. Darum haben sie auch versucht, all die Gesetze zu respektieren, einzuhalten, Gott zu gefallen dürfen, bei ihm zu bleiben. Und dass Jesus jetzt sagt, hey, du riskierst, dass du in die Hölle kommst, das war ein Schreck für sie. Das will niemand. Unser Problem heute ist ein bisschen anders. Wir haben eine komische Beziehung zum Wort Hölle. Und es ist so, als wenn wir versuchen, mit einem Weichspüler darüber hineinzugehen und das Ganze ein bisschen angenehmer machen. Einfach, weil wir damit so ein bisschen Mühe haben, vielleicht. Aber das Problem ist, da gibt es ein Spannungsfeld. Und egal, ob du an Gott glaubst, egal, ob du glaubst, ob es einen Himmel oder eine Hölle gibt, das Spannungsfeld ist auch in deinem Leben rum. Ganz egal. Und das Spannungsfeld ist ein einfaches. Du hast ein Leben. Eine Lebenszeit. Und wie gestaltest du die? Wie schaffe ich es, die Lebenszeit positiv zu gestalten? Wie gehe ich um mit der Enttäuschung und so weiter? Und Gott sagt, hey, mein Gedanke eigentlich für dich ist, dein Leben soll voll sein von Liebe, Barmherzigkeit, Grosszügigkeit, Frieden, Freude. Kurzum gesagt, dein Leben soll eigentlich göttliche Prägung haben. Göttlich sein. Es soll von Gott aufgefüllt sein, ausgefüllt sein. Du und ich, wir sind geschaffen, um in dieser Beziehung mit Gott eigentlich zu leben. Und das bedeutet aber auch, dass du dich musst entscheiden, und zwar ganz grundlegend in deinem Leben, was du damit willst machen. Will ich auf Gott hinleben oder von ihm wegleben? Du hast nur die zwei Möglichkeiten. Will ich auf den Gott hinleben? Das heisst, das Gute annehmen und mich prägen lassen von ihm. Mich verändern lassen von ihm. Oder auf der anderen Seite sage ich, nein, ich lebe mein eigenes egoistisches Zügli. Ich glaube nicht, dass es den Gott gibt. Und Jesus sagt, wenn du nicht auf mich willst zuleben, sondern von mir wegleben, dann musst du aber auch Konsequenzen von diesem Lebensstil tragen. Und das ist die Hölle. Das sagt Jesus deutlich. Es ist eigentlich egal, ob ich meinen egoistischen Wunsch, das heisst so nach dem Lustprinzip, lebe, oder auf das andere Extrem versuche zu verfolgen, den Buchstaben genau zu erfüllen vom Gesetz. Beides bringt mich nicht näher zu Gott. Das ist mal das Erste, was wir wirklich verstehen müssen. Beides bringt mich nicht näher. Ich kann vor Gott nicht bestehen so. Das Einzige, wenn ich bestehe, ist, wenn ich mir ein neues Herz schenken lasse. Wenn ich mir ein Herz schenken lasse, das sich verändern lasse. Und da sind wir wieder zurück bei dieser Frage, was meint Jesus denn jetzt genau mit diesen Vers? Was meint er, wenn er sagt, hey, Augen ausreißen, Hand abhacken? Befürwortet da Jesus jetzt wirklich Selbstverstümmelung? Meint Jesus jetzt wirklich, hey, wir wollen ja alle die Bibel ernst nehmen, oder? Wir wollen sie wirklich befolgen. Das ist hoffentlich unser Wunsch. Aber meint er jetzt wirklich das? Es ist spannend, dass im 3. Jahrhundert nach Christus ein ganz bekannter und anerkannter Theologe, der Origenes, basierend auf dieser Stelle, sich effektiv selber kastrieren lassen hat. Ich würde meinen, heute, ja, zum Glück haben da die anderen Christen dort mal nicht ganz auch so gesehen und haben auch das Gefühl gehabt, wenn ich es meine, auch der Fall sei, da ist er über das Ziel ausgeschossen. Da hat Jesus nicht damit gemeint. Aber was hat er also gemeint? Jesus meint nie und nimmer Selbstverstümmelung. Das kann nicht da sein. Sondern Jesus meint das Unkorrigierbare in uns. Wenn du nicht bereit bist, dich zu korrigieren lassen. Das heisst, die Punkte, wo du dir selber und anderen schadest, anzupacken, verändern, dann ist es nicht gut. Und Jesus nachfolgen bedeutet an anderer Stelle, sagt er, sein Kreuz auf sich zu nehmen, sein Kreuz zu schultern und zu tragen. Und das sind auch die Probleme damit gemeint. Also das heisst, die Schwierigkeiten anzupacken, die sind ein Teil von dir und mir. Wir müssen mit denen lernen, umzugehen. Das heisst, ich schaue nicht einfach weg von diesen Problemen. Ich lerne sie anzupacken. Das heisst, wenn mein Auge wieder mal so einen begierigen Blick hat, dann gebe ich dem nicht nach, sondern schaffe dagegen. Wenn meine Hand Sachen machen will, die ich weiss, tut mir oder meiner Familie nicht gut, dann gebe ich dem nicht nach, sondern ich gehe Gegensteuer gehe. Und das ist dann auch das, was das Neue Testament damit meint, mit dem Begriff geistlich sterben. Das heisst, mein altes Ich muss sterben. Ist auch klar, dass das nicht sofort passiert, von heute auf morgen. Das ist ein Prozess. Aber auch klar ist, dass die Selbstbeherrschung nicht etwas ist, wo einfach so von äußeren Sachen abhängig ist, wo ich hilflos, wehrlos ausgeliefert bin. Nein, es geht um dies und mein Herz. Und in meinem Herz kann ich da ganz bewusst dagegen angehen. Mehr noch, ich darf mein Herz verändern lassen von Jesus und bin dann in der Lage, auch wirklich da dagegen anzugehen. Ich weiss nicht, wer von euch schon mal einen Rosamunde-Pilcher-Film gesehen hat oder sonst so eine Schnulze. Die laufen ja alle nach dem gleichen Strickmuster ab, oder? Also nach den ersten 5 Minuten kannst du eigentlich genau sagen, wer mit wem und überhaupt und der Schluss, oder? Und das Muster ist eigentlich praktisch immer gleich. Da ist eine Beziehung, da geht einer fremd oder aus irgendeinem Grund geht die Beziehung kaputt, man findet irgendjemand anders und am Schluss ist nach ein paar Umwegen alles happy, Freude, Sonnenschein, oder? Alles super. Ich meine, die Realität ist nicht so in diesem Thema. Es wäre mal genial, wir würden einen Film drehen über all die verletzten Schutzräume. Einen Film drehen über all die Personen, die sitzen gelassen werden, die verletzt sind. Über all die Personen, die vielleicht keinen Partner mehr finden, weil sie da etwas mega Negatives erlebt haben. Ein Film über all die Personen, die aus dieser Not heraus schlussendlich zu einem Selbstwertproblem kommen und nicht mehr gesund leben können. Das wäre, glaube ich, die Realität. Und der Film verdreht es völlig. Das heisst, wir können auch etwas machen dagegen. Wir sind nicht wehrlos ausgeliefert. Das Problem ist, wenn ich alle Menschen mit dem begehrenden, gierigen Blick anschaue, mache ich die Menschen zu einem Besitz. Und wenn Menschen zu einem Besitz werden, können sie folgerichtig auch zu einem Wegwerfartikel werden. Weil Menschen werden reduziert auf ein Objekt nachher. Und wenn das Objekt mir nichts mehr bringt, wenn es mir keine Lust mehr macht, ich keine Freude mehr habe, ja nur, dann lege ich es auf die Seite, gehe zu etwas Neues über. Und das ist nicht gut, da entstehen Verletzungen, das tut uns nicht gut und anderen erst recht nicht. Ein anderer Punkt, der da ganz konkret auch angesprochen ist, ist das Thema vom Schutzraum. Ich soll den achten, also den Schutzraum von der Ehe, ich soll den achten. Aber ich kann eben auch etwas noch tun. Ich kann nämlich mit meinem Auge, mit meinen Händen ganz gezielt das anpacken. Ich bin nicht ausgeliefert. Und ich habe ein spannendes Zitat von jemandem gelesen, der hat es folgendermaßen gesagt, und jetzt kommen halt ein bisschen moderne Wörter drin: Wer wir gern wären, ist unser Instagram-Profil. Für alle, die nicht so auf Insta unterwegs sind, Instagram, da tut man gerne alle schönen Bilder von sich aufladen, von der Ferien, Freunden und Hobbys und weiss nicht was, so ein bisschen, ja, sich gut anstellen. Also, wer wir gern wären, ist unser Instagram-Profil. Wer wir sind, ist unser Browserverlauf. Das heisst, was wir so zuletzt gemacht haben im Internet. Und damit ist angesprochen, so unser wirkliches Leben, die Realität. Gut, zur Zeit von Jesus, gebe ich zu, war das Problem zum Beispiel jetzt von der Internetpornografie nicht so ein grosses gewesen. Und ich will auch nicht, ist jetzt nicht meine Absicht, jetzt der Pornografie alles auch jetzt gerade gleichzustellen mit Ehebruch und so weiter. Und trotzdem, es gehört in das Problem hinein. Wenn ich meinen Augen erlaube, so Bilder und Filme und Sachen zu schauen, wird das meine Beziehung, den Umgang mit meiner Sexualität prägen. und zwar auf eine ungesunde Art, ganz klar. Und wenn ich sehe, wie viel Leid, wie viel Not in Beziehungen daraus entsteht, aus dem Ungesunden heraus, dann erschüttert es mich. Und erschüttert tut es mich dann auch noch, wenn ich sehe, dass wir noch überrascht sind, wieso wir den ungesunden Umgang mit Sexualität in der Beziehung haben, nachher. Mit solchen Bildern vor Augen. Und das Problem, das dahinter liegt, ist die Gier, das nie satt werden, immer mehr haben. Ja, es ist so, natürlich, das Thema wieder von der weißen Weste. Ich dringe ja nicht direkt in einen Schutzraum ein bei jemandem. Ich bin kein Einbrecher in eine Beziehung, so. Dafür erlaubst du, diesen Bildern, diesen Filmen, diesen Fantasien einzudringen in deine eigene Beziehung. Du machst Tor und Tür auf, dass die Bilder Einzug halten in deinen eigenen Schutzraum. Und damit verletzt du dich selber, deinen Partner, deinen eigenen Schutzraum. Und von der Würde deines Partners reden wir noch gar nicht, wo du verletzt bist. Und dabei hat Gott ein Leben für dich im Sinn, das erfüllt ist mit Liebe, mit seiner Liebe, prägt von ihm etwas Geniales. Aber die kann nur er geben. Die musst du bei ihm abholen und dein Herz von ihm verändern lassen. Dann klappt es. Aber jetzt zum Schluss. Wie kann ich denn dem Problem von diesen Sünden, diesen sexuellen Sünden zum Weg ausgehen? Wie kann es mir gelingen, da gesund unterwegs zu sein drinnen? Und ich glaube, der erste Punkt, und den müssen wir schon verstehen, der hat vor allem mit dem Erkennen zu tun. Dort fängt es an. Ich muss erkennen, dass ich ein Problem habe. Und wenn du heute Morgen merkst, Mann, ich glaube, da ist der eine oder der andere Punkt bei mir, wo Gott sagt, da verletze ich andere und mich selber damit, da dringe ich ein in Schutzräume, dann geh zu Gott, bitte um Vergebung. Red mit ihm drüber. Jesus ist nicht ein Gott, der nicht gern vergibt. Er vergibt grosszügig, aber er will auch, dass wir zu ihm kommen und sagen, es tut mir leid. Da habe ich es verbockt. Und du wirst dürfen merken, wenn du zu ihm gehst, er vergibt dir gern. Und er vergibt, er ist nicht nachtragend. Der zweite Punkt, den ich mir wünsche für uns als Gemeinde oder allgemein Gemeinde, dass wir lernen, offen zu werden im Umgang mit dem Thema der Sexualität. Dass wir nicht so einen Krampf haben dabei. Ich weiss, es ist ein heikles, ein persönliches, intimes Thema. Und es braucht enorm viel Vertrauen. Aber wenn nicht da in der Gemeinde, Geschwisterte, wo tun ich mich denn sonst öffnen? Du musst es nicht vor allen erzählen, das ist auch nicht meine. Aber such dir eine Seelsorge, such dir einen Freund, eine Zweierschaft, irgendeinen Raum, eine Begebenheit, einen Ort, wo du das Vertrauen hast, dass du darüber kannst reden. Und es geht nicht darum, dass wir dann schlechter sind als andere. Wir haben dann einfach vielleicht mehr in diesem Bereich ein Problem und andere an einer anderen Ecke. Aber lernen wir doch, das Problem anfangen zu thematisieren. Wir tun uns und anderen keinen Gefallen, wenn wir aus lauter Angst das Thema zu Tod schwiegen. Weil mit dem ist niemandem geholfen. Und das Letzte, und vermutlich auch der wichtigste Punkt. Lass dir von Gott ein neues Herz schenken. Lass es verändern. Und zwar, dass du lernst zu erkennen, wer du bist in Jesus. Und das ist ein wichtiger Punkt. Dass du lernst, wer du bist in Jesus. Dass du von ihm geliebt und angenommen bist. Und das sind zwei wahnsinnig wichtige Werte in unserem Leben. Du bist von Jesus geliebt und angenommen. Und das ist eine Lektion, die müssen wir, glaube ich, das Leben lang buchstabieren. Da haben wir nicht so einfach drauf. Wie gelingt es uns also jetzt, die Erfahrungen von Eingangsstrasse und Ausgangsstrasse erzählt? Eingangsstrasse, was von außen kommt, da sagt Jesus nicht, dass das falsch ist, wenn wir dort dagegen arbeiten. Darum ja aus Auge und Hand. Aber das Problem ist vielmehr die Ausgangsstrasse. Und wie schaffen wir jetzt die in den Griff bekommen? Weil ich glaube, heute Morgen ist niemand da, oder du zu Hause, der das Gefühl hat, oder der am Morgen aufsteht und sagt, so, heute gehe ich Ehe brechen. Ich glaube nicht, dass das jemand so als Vorsatz macht. Sondern das hat mit Gefühl, mit Verletzungen, mit Empfindungen, mit Misshandlungen, mit ganzen Haufen Sachen zu tun, die dazu führen, dass wir zu dem Punkt kommen. Das Einzige, was klar ist, was ich dir Garantie geben kann, ist, du wirst es nicht schaffen, einfach weil du selber willst. Es wird dir nicht gelingen, da dagegen anzukämpfen, die Ausgangsstrasse zu versperren, einfach weil dein Effort, deine Leistung verdoppelt. Das wird nicht funktionieren. Ich garantiere dir vielmehr, dass der Fall, die Enttäuschung, noch eine viel grösser ist, wenn du dich noch mehr anstrengen wirst. Weil die Idee ist nämlich nicht, dass wir es selber anbringen. Weil das würde sonst bedeuten, wir können uns selber erlösen von dem und von anderen Problemen. Und Gottes Angebot ist also nicht eine sensationell gute Ethik, die wir alle wollen, aber niemals schaffen zu erfüllen. Nein, das ist nicht Gottes Angebot. Sein Angebot ist Vergebung und Liebe am Kreuz. Das ist sein Angebot. Die Liebe, die dein Herz will verändern. Die Liebe, die dir Anerkennung und Vergebung zuspricht. Die Liebe, die alle deine Sehnsüchte in dir will stillen. Und geben wir es doch ehrlich zu. In unseren Herzen schreit ständig die Sehnsucht, gestillt zu werden. Wir haben die Sehnsucht in uns. Wir alle wollen geliebt werden. Wir alle wollen respektiert werden. Wir alle wollen ernst genommen werden. Anerkannt sein, wertschätzt. Das sind alles tiefe Wünsche, die in uns innen schreien. Und das Problem ist, dass wir jetzt versuchen, die Anerkennung an den falschen Ort zu kompensieren. Und dass man meint, wenn wir uns da in sexuelle Abenteuer stürzen, die Sehnsucht können zu stillen. Und da verwechseln wir noch etwas. Die Liebe, die wir auf dem Weg suchen, mit der Liebe, die Gott dir ins Herz will schenken. Und er will sie dir schenken. Du musst sie dir nicht erleisten. Also Gott wird dir niemals die Lust einfach so wegnehmen. Oder die sexuellen Bedürfnisse oder so, da wird er dir nicht wegnehmen. Wenn er dir aber wird geben, ist ein tiefer Frieden, eine Liebe in dein Herz, wo die Sehnsucht, das Schreien schafft, zum Schweigen zu bringen. Und in dem Innen wirst du schlussendlich können, entspannter mit dem Rest umzugehen können. Weil du gemerkt hast, wo das Problem eigentlich liegt. Nämlich nicht unbedingt in der Lust und in den Bedürfnissen, sondern in meinem Herz, wo nach etwas schreit. Und den Schrei kannst du nur bei Jesus stillen lassen. Und die Liebe kannst du am Kreuz finden. Und die Liebe ist so anders wie das, was wir kennen, wo wir miteinander umgehen. Weil Jesus steht da und sagt, was kann ich für dich tun? Das ist immer seine Haltung. Was kann ich für dich tun? Ich bin treu, gerecht, ich stand zu dir. Komm zu mir, ich vergib dir gern. Seine Liebe will dich verändern. Und ich glaube, wenn du dein Herz dieser Liebe immer wieder aussetzt, wird sich dein Herz auch automatisch verändern. Und in dieser Veränderung liegt Hoffnung und nicht in meiner persönlichen Leistung. Dort schaffe ich es nämlich nicht. Und ich wünsche dir, dass du die Hoffnung darfst in deinem Leben erfahren. Ich würde gerne noch beten. Danke, Herr Jesus, dass du einfach so konkret praktische Themen ansprichst in deinem Wort. Dass wir dürfen von diesen Sachen lesen, die uns vielleicht rote Köpfe machen, aber die eigentlich zumindest aus unserem Leben herausreden und aus unseren Nöten raus. Und ich bin so froh, dass du so ehrlich, transparent, helfend und nicht verurteilend mit diesen Sachen bist. Dass du sagst, hey, ich will dir helfen damit. Ich will dir helfen, dein eigentliches Problem, das da dahinter liegt, zu bekämpfen. Nämlich den Schrei, die Sehnsucht können stillen. Und Herr Jesus, ich will dich darum bitten, dass gerade, wenn du uns heute Morgen etwas aufgezeigt hast, was nicht in Ordnung ist, dass du uns lernst zu reflektieren und darüber nachzudenken, warum dass wir das machen und was eigentlich das Problem dahinter ist. Und dass wir dieser Sehnsucht, dem Schreien auf den Grund gehen können und es bei dir schlussendlich nachher erfüllen lassen. Weil du sagst, du hast die Quelle, du willst die Quelle vom lebendigen Wasser sein, die uns erfüllt, die uns voll macht. Lerne uns immer wieder an die Quelle hinzugehen, an das Leben, das Ewigkeit verspricht. Danke, dass du uns willst helfen im Umgang damit. Dass du uns aber auch willst helfen, unserem Auge und unserer Hand lernen zu widerstehen. Dass wir die Ausgangsstrasse lernen zu sperren. Unser Verhalten lernen anzupassen. Weil wir gemerkt haben in unserem Herz, dass wir das gar nicht mehr nötig haben. Danke, dass du uns in unseren Herausforderungen dort innen hilfst. Und hilf uns auch, dass wir lernen, miteinander darüber zu reden. Danke, dass du uns nicht alleine lässt mit dem Thema. Und dafür danke ich dir, Herr Jesus. Amen. Ich wünsche dir für die kommende Zeit, dass die Schreie, deine Sehnsucht in dir innen darf zur Ruhe kommen in Jesus Christus. Also dass du die Quellen immer wieder darfst ganz neu entdecken. Er will deine Sehnsucht stillen. Eine gesegnete Zeit.